herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur mittlerweile schon 89. Folge unseres Hedgework Talks. Wir haben in den vergangenen Jahren schon über sehr viele andere Klassen, Regionen gesprochen, aber noch nie über den Erdteil, der nach Landmassenbevölkerung der zweitgrößte, zweitwichtigste auf diesem Planeten ist. Also ein sehr großer, weißer, blinder Fleck in unserer Investmentlandkarte. Das müssen wir dringend ändern. Wir sprechen heute über Afrika. Afrika als Investmentziel. Und da habe ich einen sehr kundigen Gast mir eingeladen, Moritz Isenmann. Er ist Senior Impact und Sustainability Manager bei Invested Visions. Herzlich willkommen, Moritz.
Sehr, guten Morgen, Herr Althoff. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr schön. Dann fangen wir vielleicht kurz an. Du kannst es wahrscheinlich am besten erklären. Was macht ein Impact und Sustainability Manager und was macht Invested Visions? Dazu vielleicht als Einstieg gerne ein paar Worte von dir.
Ein Impact Manager kümmert sich um die Wirkung, die soziale oder ökologische, die es bei Impact Investing ja immer geben muss. Es geht um Fragen der Messbarkeit, der Quantifizierbarkeit, aber auch der Wirkungslogik, die für einen Fonds aufgestellt werden muss, um als Impact-Fonds zu qualifizieren.
Mhm. Impact ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Wort, wichtiger Begriff bei Invested Visions. Das ist, wenn ich das verstanden habe, so der Grundsatz, dass ein Impact erreicht werden soll mit Investments. Warum ist das für euch so wichtig? Ich glaube, für den allergrößten Teil der Branche ist das Renditeziel der wichtigsten. Warum wollt ihr das immer mit einem Impact verbinden?
Mhm. Invested Visions wurde als Impact Asset Manager gegründet, 2006. Die Vision, die hinter der Gründung stand, war es, Impact Investments nicht nur institutionellen, sondern auch privaten Kunden zugänglich zu machen. Das wurde erstmals in 2011 gemacht, als Edda Schröder den ersten Publikums-Mikrofinanzfonds in Deutschland initiiert hat. Und um auf Ihre Frage zu kommen, weshalb man auch Visionen haben sollte, weshalb man auch Impact generieren wollen sollte, ist, diese Frage kann man ja auch umdrehen. Weshalb sollte man sich mit rein ökonomischen und finanziellen Renditezielen zufrieden geben, wenn man mit seinem Geld nicht auch etwas Gutes für Umwelt und die Gesellschaft tun kann?
Ja, in der Tat. Wenn ich das richtig verstehe, für Sie ist es aber auch kein Gegensatz. Man muss sich nicht entscheiden, entweder Rendite oder Impact, das lässt sich auch kombinieren oder so aussteuern, dass beide Seiten beachtet werden.
Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Impact Investments. Es gibt eine ganz große Spannbreite, was die Ziele und was die Vereinbarkeit von Rendite und Wirkung betrifft. Es gibt Impact Investments, die man eher im philanthropischen Bereich ansiedeln muss, bei denen der Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Ein bisschen Rendite ist schön, aber nicht notwendig. Die meisten Impact Asset Manager streben aber heutzutage Renditen auf Marktniveau an. Das ist das Ziel. Und auch wenn das Ziel manchmal nicht vollständig erreicht wird, haben gerade Impact Investments aus den alternativen Anlageklassen, also dort, wo die größte Wirkung auch erzielt werden kann, zusätzlichen finanziellen Nutzen. Die meisten dieser Fonds korrelieren nicht mit traditionellen Anlageklassen. Sie bieten Diversifizierungsvorteile und können zudem also auch noch zur Portfoliooptimierung genutzt werden, jenseits der tatsächlichen finanziellen Rendite.
Okay. Und das ist, höre ich so raus, aber Invested Visions auch das Ziel, auf Marktniveau eine Rendite zu erzielen für Ihre Anleger.
Auf jeden Fall, ja. Das streben wir an.
Okay, dann kommen wir jetzt auf den konkreten Fall, über den wir heute sprechen. Wollen Investment Case Elektrifizierung in Sub-Sahara-Afrika. Das ist hier erstmal auf den ersten Blick, klar, wir sprechen eine sehr große Region, und dann sozusagen offensichtliche Nachfrage, da dort wenig elektrische Versorgung zur Verfügung steht, aber doch erstmal ein sehr spezielles Anlageziel. Wie kam es zu dieser Idee? Wie kam Sie darauf und vielleicht ein bisschen die Genese ein bisschen erklären?
Wir planen dieses Projekt, das im letzten Jahr dann in einen Investmentfonds umgewandelt wurde seit dem Jahr 2019 ungefähr. Das Ziel war es, neben den auf soziale Wirkung ausgerichteten Mikrofinanzfonds ein ökologisches Projekt zu stellen, aber unter Beibehaltung von sozialen Nebeneffekten. Das gehört einfach zu unserer DNA. Zu unserer DNA, um das kurz auszuführen, gehört, wir sind ein Impact Asset Manager, wir investieren in die Emerging and Frontier Markets und uns ist die soziale Wirkung wichtig. Eben auch bei diesem neuen ökologischen Produkt, das als Hauptwirkungsziele die Einsparung von Treibhausgasen hat, aber eben auch soziale Nebeneffekte generieren soll. Und da sind wir dann relativ natürlicherweise auf das Thema gekommen, das diesem neuen Fonds zugrunde liegt. Elektrifizierung in Subsahara-Afrika. Es gibt sehr, sehr viele Millionen Menschen in Subsahara-Afrika, ca. 580 Millionen, die noch überhaupt keinen Zugang zur Elektrizität haben, weil sie auf dem Land wohnen und der Staat entschieden hat, dass es sich nicht lohnt, das staatliche Stromnetz dorthin auszubauen. Zusätzlich sind die Stromnetze dort, wo sie denn existieren, extrem unzuverlässig. Wir sprechen hier von Verfügbarkeitsfaktoren zwischen 30% und 70%. Also selbst in einem Land wie Kenia ist der Strom aus dem staatlichen Stromnetz 20% der Zeit nicht verfügbar. Und das führt dazu, dass gerade Unternehmen, für die eine durchgängige Stromversorgung lebensnotwendig ist, Dieselgeneratoren betreiben, um die Lücken zu füllen. Die wiederum sind sehr umweltschädlich und sie sind gesundheitsschädlich und sie sind teuer. Ein Dieselgenerator zu betreiben ist einfach sehr, sehr teuer und sie haben einen hohen Beschaffungsaufwand. Sie sind von den fluktuierenden Rohölpreisen abhängig. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Nachteilen, die sie dadurch haben. Und die naheliegende Lösung ist, diesen sehr unvorteilhaften Mix aus unzuverlässigem Stromnetz plus Dieselgenerator durch Solarenergie abzulösen. Das ist stabiler und das ist definitiv günstiger.
Das muss man sich erstmal auf der registrieren. Eine Bevölkerung, die größer ist als Europa, über 580 Millionen Menschen und die keinen Zugang zum Stromnetz hat, zuverlässigen Strom. Also das ist schon wirklich ein Mega-Investment-Case. Und da ist eher sozusagen verwunderlich, dass es erst so wenige gibt, die sich damit beschäftigen. Es gibt ein Produkt, Sie haben es genannt, ich lese mal ab, das nennt sich Investment Vision Solar Electrification Debt ELTIF. Disclaimer, das ist hier keine Anlageberatung, es ist Informationen über Produkte und aber dann lasst uns vielleicht auch ein bisschen nochmal sprechen, weil es ja auch eine regulatorische interessante Geschichte. Ihr habt euch für den ELTIF, für den European Long Term Investment Fund entschieden, wären ja auch andere, sagen wir mal, Rapper, andere Produktformen möglich gewesen. Warum denn ELTIF?
Vielleicht, Herr Althoff, wenn Sie mir das erlauben, kurz zur Funktionsweise dieses Fonds noch und der Investitionen, die der Fonds tätigt. Es geht nicht darum, direkt Stromabnehmer zu fördern, sondern was der Fonds tut, er finanziert, unterstützt mit Fremdkapital Unternehmen in Subsahara-Afrika, die auf den Vertrieb, die Installation und den Betrieb von Photovoltaikanlagen spezialisiert sind und diese für gewerbliche Kunden sowie Haushalte installiert oder eben betreibt. Also es ist ein B2B-Business, das diesem Fonds zugrunde liegt. Für den ELTIF.
Okay. Ah, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, Entschuldigung, darf ich noch unterbrechen, aber das ist natürlich auch sehr wichtig für unsere Zuhörer. Sie vergeben Kredite an Unternehmen, die vor Ort die Anlagen installieren und bekommen dann Zinsen, eine Rückzahlung der Kredite, sozusagen da einen regelmäßigen dann Rückzahlungsstrom.
Genau, und die Rendite entsteht genau dort, wo es die Differenz gibt zwischen den Stromkosten, die Abnehmer bislang zu tragen haben, weil sie ihre ohnehin nicht ganz günstige staatliche Stromversorgung durch Diesel mit Diesel integrieren müssen, im Gegensatz zu Solar. Also da gibt es eine große Preisdifferenz, eine Kostendifferenz für den Stromabnehmer. Und durch diese Kostendifferenz ist der Stromabnehmer in der Lage, das Solarunternehmen zu bezahlen. Und dieses wiederum ist dann in der Lage, die Zinsen an den Fonds für das Fremdkapital zu zahlen. Jetzt wegen der.
Sehr gut,
genau,
wie das erklärt. LTIF. Genau, jetzt jetzt immer LTIF.
Deshalb haben wir uns für den LTIF entschieden. Wir haben von Anfang an waren wir der Ansicht, dass das ein Impact-Produkt ist, das nicht nur für institutionelle Kunden, sondern mindestens ebenso auch für Privatanleger interessant ist. Privatanleger haben eine sehr starke Impact-Orientierung. Es gibt eine große Umfrage, die vor ein paar Jahren durchgeführt wurde und deren Ergebnis war, dass über 50% der europäischen Kleinanleger mit ihren Investitionen auch eine positive Wirkung generieren wollen. Das ist also ein großer Markt. Und um kurz nochmal weiter auszuholen, Impact Investments sind immer noch ein Nischenprodukt. Wir sprechen hier von Zahlen zwischen 0,2% und 2% Marktanteil des gesamten Fondsmarkts in Deutschland. Und einer der Gründe, dass Impact Investing immer noch eine Nische darstellt, ist, weil bisher Kleinanleger kaum für diese Investments zugelassen waren, sondern diese Impact Investments in den alternativen Anlageklassen in geschlossenen Fonds mit sechsstelliger Mindestanlagesumme und über 10-jähriger Laufzeit hingen. Und der LTIF hat das mit geändert. Es gab vorher schon kurz in Deutschland das offene Infrastruktur-Sondervermögen, aber daneben war Mikrofinanz die einzige Assetklasse, die für Impact-Assetklasse, die für Kleinanleger zugänglich war. Und der LTIF hat das auf europäischer Ebene nun grundlegend für Infrastruktur geändert, sodass wir eben jetzt einen Infrastrukturfonds anbieten können, der auch für Kleinanleger zugänglich ist. Das war unser Hauptbeweggrund, weshalb wir diese Struktur gewählt haben.
Okay. Wir haben ja festgestellt, es ist ein riesiger, gigantischer Markt, was natürlich auch dann eine Herausforderung ist. Wie findet man diesen, wir sprechen davon, glaube ich, über 40 Länder, die theoretisch dann freigekommen können, das richtige Projekt, die haben wahrscheinlich Partner vor Ort, die dann lokale Partner, die dann sie unterstützen.
Ja. Invest in Visions ist der ausgelagerte Portfolio Manager des Fonds. Die Hansa Invest Luxemburg ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft und für das Deal Sourcing und für die Due Diligence vor Ort arbeiten wir mit einem Partner zusammen, einer afrikanischen Organisation, einem Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern, das 2008 gegründet wurde und seither von allem, was in der Entwicklungsfinanzierung Rang und Namen hat, auch unterstützt wurde. Sie haben Projekte mit allen großen europäischen und osteuropäischen Entwicklungsbanken. Und mit diesen gestalten wir jetzt zusammen diesen Fonds. Wie gesagt, die Auswahl der Unternehmen trifft zunächst einmal als Investitionsvorschlag dieses Unternehmen, der Africa Enterprise Challenge Fund, der seit 2008 große Marktexpertise in Bezug auf Solarenergie in Subsahara-Afrika aufgebaut hat und führt die Due Diligence vor Ort durch. Wir werden auch punktuell in der Due Diligence mitwirken. Die Investmententscheidung liegt letztlich aber nur bei dem ausgelagerten Portfolio Manager und der KVG. Also der Africa Enterprise Challenge Fund schaut, welche Unternehmen für uns investierbar sind, welche die Anforderungen erfüllen. Die Investitionsentscheidung wird dann hier getroffen.
Und ganz konkret, in welchem Land sind Sie jetzt aktiv, dass Sie sich konkret anschauen, zusammen mit Ihrem Partner, wo wird voraussichtlich, oder vielleicht haben Sie schon ganz konkret im Auge, wo die ersten Projekte finanziert werden?
Wir bereiten gerade unsere erste Darlehensvergabe vor, die wird in Ghana stattfinden. Es handelt sich um ein Unternehmen in Ghana, das seit über 10 Jahren am Markt ist, auch schon 7 Megawatt Peak an Photovoltaikkapazität installiert hat. Also ein erfahrener Marktakteur, den wir da mit Fremdkapital finanzieren werden.
Okay, also denke mal, wenn wir dann auch kurzfristig auch dann oder wenn es soweit ist, von Ihnen, von Investment Visions hören, dass dann das Projekt auch dann durchgeführt wird. Da freuen wir uns drauf, auf die weiteren Projekte dann. Vielleicht mal grundsätzlich nochmal, wie ist denn die Reaktion von Kunden, von Anlegern? Reagieren die, wenn sie einen Vorschlag, Investmentziel Afrika? Kommt da, ist auch aber Skepsis dabei oder Neugier? Was sind die vorherrschenden Reaktionen?
Einige potenzielle Anleger sind sehr offen, andere sind skeptisch. Es gibt allgemein gesprochen doch einige Vorbehalte, was die Risiken betrifft, die in Subsahara-Afrika herrschen und die versuchen wir dann natürlich auszuräumen, weil man ja auch bedenken muss, Afrika ist wir haben es eingangs erwähnt, ein riesiger Kontinent, Subsahara-Afrika, die Region, auf die wir uns mit unseren Investments konzentrieren, das sind 49 Länder, die teilweise, gerade was die politischen und makroökonomischen Strukturen betrifft, sehr, sehr heterogen sind. Es finden sich dort Länder, gerade in der Sahelzone wie Niger, Burkina Faso, Mali, die politisch sehr problematisch sind, die eine sehr arme Bevölkerung haben, bei der es sehr schwierig ist, sie mit Impact Investments, die ja Rendite generieren sollen, zu erreichen. Gleichzeitig gibt es aber auch Länder wie Ghana. Ghana ist seit 1992, seit Beginn der Vierten Republik, eine sehr solide Demokratie. Es hat keine versuchten gewaltsamen Machtwechsel dort gegeben. Also die politische Kultur ist schon relativ solide. Vor 3 Jahren befand sich Ghana in finanziellen Schwierigkeiten, hat dann aber einen Nothilfekredit des Internationalen Währungsfonds erhalten, der auch strukturelle Reformen einfordert, sodass sich jetzt die Staatsverschuldung um die Hälfte reduziert hat. Die Inflation ist von über 50% auf jetzt im Februar 3,3% gesunken und es ist für 2026 ein Wirtschaftswachstum von 4,8% zu erwarten. Also das ist ein sehr solides Land, in das man durchaus investieren kann.
Okay, und Sie sagen, da gibt es dann auch doch natürlich dann weitere Länder, weitere Regionen, die sich auch immer
natürlich, wir schauen uns jeweils natürlich die Marktlage an, wir schauen uns die makroökonomische Struktur an, die politischen Risiken, die es gegebenenfalls gibt. Und ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, ist auch, ob der Ausbau erneuerbaren Energien dort politisch gewollt ist. Denn das ist ein Ausweis für die Rechtssicherheit, die Investitionen in diesen Sektor dann haben werden. Und gerade im Fall von Ghana gibt es sehr ambitionierte politische Ziele, was den Ausbau der erneuerbaren Energien betrifft.
Okay. Wobei von der Sonneneinstrahlung, von der Sonnendauer bietet sich ja geradezu an. Also von daher ist es eigentlich ein bisschen, wundert man sich, dass meine Solarenergie ist ja doch, Tetuide ist schon seit 30, 40 Jahren ausgereift ist, auf dem Markt ist und trotzdem noch Dieselgeneratoren verwendet werden.
Ja, das liegt unter anderem daran eben, dass Unternehmen, die für die Verbreitung von Solarenergie sorgen können, kleine und mittelständische Solarunternehmen in Subsahara-Afrika, kaum Zugang zu Krediten haben. Kleine und mittelständische Unternehmen sind in Subsahara-Afrika chronisch unterfinanziert. Die International Finance Corporation hat geschätzt, dass es eine jährliche Finanzierungslücke für KMU in Subsahara-Afrika von 300 Milliarden US-Dollar gibt. Und gerade in den letzten 10 Jahren haben afrikanische Banken auch verstärkt in die jeweiligen lokalen Staatsschulden investiert, weil das für sie einfach einfacher ist. Und das hat die Finanzierungslücke noch einmal verschärft. Und genau das ist ja eben das, was wir versuchen mit diesem Fonds ein bisschen zurechtzurücken.
Okay. Das ist natürlich ein Mechanismus, der auf der Hand liegt. Wir haben große Reserven in Europa, Reserven im Sinne von Vermögen von gerade Privatanlegern, das vielleicht noch im Tagesgeld liegt oder in anderen vielleicht Investmentprodukten, wo sie auch durchaus offen sind, das umzuschichten und dann eben diesen Riesenbedarf Solarunternehmen in Afrika, die eben diese Finanzierungsmöglichkeit nicht haben, und die Liquidität oder das Vermögen steht hier zur Verfügung. Also ist ja eigentlich dann ein Mechanismus, der sozusagen auf der Hand liegt, das nutzen zu wollen mit so einem LTIF oder anderen Produkten, die hoffentlich kommen werden. Es wäre zu hoffen, wenn das Produktangebot auch noch sehr viel breiter wird im Markt, die Verbindung dann herzustellen. Genau. Vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft geblickt. Am Ende unseres jeder Podcast-Folge versuchen wir ein bisschen auch in die Zukunft zu schauen. Sie haben schon angedeutet, West Vision, Edda Schröder ist ein sehr bekannter Name, die hat gegründet, den ersten Mikrofinanzfonds gegründet, jetzt Elektrifizierung. Da haben Sie doch bestimmt auch noch weitere Ideen, was West Visions noch ausarbeiten könnte.
Ja, Ideen haben wir natürlich sehr viele. Es ist aber auch so, dass dieser Fonds im Mai des letzten Jahres lanciert wurde und unser Fokus gerade sehr stark darauf liegt, diesen Fonds zu einem ähnlichen Erfolg zu machen, wie es der IIV Mikrofinanzfonds ist. Das ist unser Fokus. Wenn dieser Fonds läuft, wenn er ein großes Volumen erreicht hat, dann werden wir uns sicher dran machen, zu schauen, welche dieser anderen Ideen, die wir haben, sich in einen Fonds umwandeln lässt.
Alles klar. Okay, aber dann vielleicht trotzdem dann vielleicht ein bisschen vorausgeschaut. Wie gesagt, das ist ja nur allgemeine Information, keine Anlageberatung, aber trotzdem können Sie so ein bisschen in die geben. Sie haben sagen, wir wollen Renditen auf Marktniveau erreichen. Was ist denn ein Marktniveau für eine Finanzierung von Solarenergieprojekten? Irgendeinen Anhaltspunkt mit ergeben?
Ja, das ist nicht ganz einfach. Man könnte aber jetzt beispielsweise sagen, man nimmt eine Schuldverschreibung in US-Dollar von einem bestimmten Land und setzt dann noch ein paar Prozent für Unternehmensrisiken drauf. Also wenn man sagt, beispielsweise Ghana, gibt es, glaube ich, US-Staatsanleihen, die 7,7-7,8% Rendite abwerfen, damit würde man bei einem Zins für das Unternehmen von 10% liegen und dann kommen natürlich noch die Kosten des Fonds, müssen dann abgezogen werden. Es ist ein Dollarfonds. Ja, das kann sich denn jeder selbst ausrechnen, was man dann idealerweise bekommen kann.
Okay, ja klar, das Dollarrisiko ist natürlich, was man beachten muss. Gerade jetzt im letzten Jahr war das ja erheblich. Jetzt
gerade die Anlageklassen der Privatanleger gehedged sind. Es gibt immer die Möglichkeit, eine gehedgte Anlageklasse zu erwerben. Niemand muss irgendwelche Währungsrisiken tragen.
Okay, nee, wichtiger Hinweis, dass wir Währungshedge geben. Aber okay, da sind wir auf jeden Fall deutlich über dem Niveau, das man für Tagesgeld in Europa gewohnt ist. Das ist durchaus eine Rendite, die man da. Ist ein langfristiges Projekt, klar, das muss man natürlich auch sagen, man muss das Geld dort langfristig, da vielleicht so allerletzte Frage, der Anlagehorizont, den man für so ein Projekt ungefähr in das Auge fassen sollte.
Ja, es ist ein Infrastrukturfonds. Die Laufzeit der Darlehen, die der Fonds vergibt, wird zwischen 5 und 7 Jahren im Schnitt betragen. Natürlich hat ein Infrastrukturfonds einen längeren Anlagehorizont idealerweise. Es ist aber so, dass es eine Mindesthaltedauer für die Anteile dieses Fonds von 2 Jahren gibt und eine Kündigungsfrist von 1 Jahr, die aber auch schon während der Mindesthaltedauer aktiviert werden kann. Also länger als 2 Jahre muss niemand die Anteile halten. Es ist aber natürlich im Sinne des Fonds und des Anlageziels, dass dies getan wird.
Okay, klar, das ergibt sich natürlich auch so als Investmentziel, das ist ja ein langfristiges Projekt und dann, dass sich entwickelt auch mit der Zeit. Okay. Herr Hiesemann, sehr herzlichen Dank, ich habe viel gelernt.
Danke Ihnen,
Herr
Alter. Ich
hoffe, unsere Zuhörer auch viel gelernt und dann danke für Ihre Zeit und und danke auch an unsere Zuhörer, Zuschauer für das Interesse und bitte bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie uns, Sie wissen, wie das geht, drücken Sie auf den Knopf für Abonnement in dem Podcast-Tool, das Sie gerade benutzen und dann bekommen Sie in 2 bis 3 Wochen wieder Informationen, wenn nächste Folge live geht von Hedgework Talk. Vielen Dank, Herr Hiesemann.
Tschüss. Ich danke Ihnen, Herr Althoff.